Gut, wenn ich gewusst hätte, dass jetzt einige von Traunreuther sind, dann hätte ich wahrscheinlich ein anderes Predigtthema genommen, weil ich habe mich gestern noch kurzfristig für eine Botschaft entschieden, die ich in Traunreuth schon mal gehalten habe. Aber angeblich ist Wiederholung die Mutter des Erfolgs. Und was der Prediger ja nicht hofft, dass die Geschwister die Botschaft wieder ganz schnell vergessen, ist aber meistens leider so. Von daher habe ich jetzt den Freimut, die Botschaft trotzdem zu halten. Einer hat mal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Da stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich die Hauptsache? Und vielleicht würden viele von uns Folgendes sagen: Die Hauptsache ist das, was dir am meisten Freude macht. Wenn du darüber nachdenkst, was macht mir am meisten Freude, das ist vielleicht die Hauptsache in deinem Leben. Genau das ist der Punkt im Philipperbrief. Im Philipperbrief, ich habe gehört, dass ihr zurzeit den Kolosserbrief durchmacht. Der Philipperbrief wurde einige Zeit nach dem Kolosser geschrieben, aber zur gleichen Zeit, als Paulus eben auch im Gefängnis war. Es ist ein Brief aus dem Gefängnis. Und trotzdem strotzt der Philipperbrief nur so von Freude. Das Wort Freude kommt im Philipperbrief in jedem Kapitel ein paar Mal vor. Und gleichzeitig geht es im Philipperbrief um die Hauptsache. Und da sehen wir den Zusammenhang. Die Hauptsache und die Freude gehören zusammen. Und als der Paulus diesen Brief schrieb aus dem Gefängnis, war er dort in Rom. Und wahrscheinlich war er dort schon 2 Jahre lang im Hausarrest, so lesen wir es in Apostelgeschichte 28. Dann wurde er verlegt in das Prätorium. Es war entweder der kaiserliche Gerichtshof oder die Kaserne. Und alles scheint sich jetzt irgendwie zuzuspitzen. Es geht auf die Gerichtsverhandlung zu unter Kaiser Nero. Wie stellen wir uns so ein Gefängnis vor? Was ist ein Gefängnis? Der Daniel ist heute nicht da, der könnte es uns wahrscheinlich genauer sagen. Aber ein Gefängnis bedeutet immer eine Eingrenzung von meinem Bewegungsspielraum. Und was Paulus immer wieder betont, wenn er aus dem Gefängnis geschrieben hat, sind seine Fesseln bzw. seine Ketten. Meistens erwähnt er das nur in einem Nebensatz. In Apostelgeschichte 28 sagt Paulus: Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Und das griechische Wort Halusis bedeutet wörtlich das Ende einer Kette. In Rom war es üblich, dass die Gefangenen angekettet waren an einen Wachsoldaten. Am Anfang der Kette war also der Soldat und am Ende der Kette war der Gefangene. Und ich weiß nicht genau, wie lang so eine Kette war, aber wir müssen uns das einmal vorstellen. Der Paulus war nie allein. Er war immer angekettet über Jahre an einen Wachsoldaten. Und immer war einer von diesem Wachpersonal, war immer einer direkt neben ihm. Und der Paulus konnte da nicht einfach weg. Sein Bewegungsradius war eingeschränkt. Und die Geschwister in der Gemeinde in Philippi, die leiden jetzt natürlich mit ihrem Apostel, der geholfen hat, ihre Gemeinde zu gründen. Und deshalb schicken sie jetzt einen Gesandten von ihrer Gemeinde nach Rom, um eine wichtige Frage zu stellen. Und die Frage lautet: Paulus, wie geht's dir eigentlich? Wie geht es dir? Bevor wir jetzt die Antwort von Paulus lesen, stelle ich euch jetzt einmal die Frage, oder ich stelle sie dir: Wie geht es dir? Wie würdest du die Frage beantworten? Vielleicht sagst du: Na ja, ich sitze in keinem Gefängnis. Wirklich? Ich habe in den vergangenen Monaten oder Jahren eigentlich immer wieder mit Leuten zu tun, die mir irgendwie immer das Gleiche signalisieren, dass es so rüberkommt und sie sagen: Ich komme mir vor, wie wenn ich in einem Gefängnis sitze. Ich mache jetzt immer wieder ein bisschen Pausen für den Übersetzer. Okay. Ich komme mir vor wie in einem Gefängnis. Für die einen ist das vielleicht die Schule, gell? Jetzt in den Ferien war der Bewegungsradius weiter. Aber in 2 Wochen geht die Schule wieder an und da sagen wahrscheinlich manche, boah, irgendwie bin ich jetzt wieder eingeschränkt. Wegen der Schule fühle ich mich nicht frei. Für andere sind es vielleicht die Kinder. Wenn meine Kinder nicht wären, dann könnte ich mich viel freier entfalten. Dann könnte ich auch viel mehr für den Herrn tun. Der Nächste sagt, ich bin an meinen ungläubigen Ehepartner gekettet, wenn der nicht wäre. Der Nächste ist eingeschränkt durch seine Krankheit, ein anderer ist eingeschränkt durch seine Arbeit und. Und irgendwie lebt jeder von uns mit Einschränkungen, vielleicht nicht so wie der Paulus im Gefängnis, aber mit Begrenzungen. Und da hinein kommt jetzt die Frage, wie geht es dir? Wie geht es dir denn in deinem Gefängnis? Und so fragen die Philipper den Paulus, Paulus, wie geht's dir denn dort in Rom? Und der Paulus sagt, ach, frag mich lieber nicht. Ich bin ständig angekettet an römische Wachsoldaten. Das ist echt ätzend, nicht einmal meine stille Zeit kann ich allein machen. Immer ist jemand dabei. Das Essen ist auch ziemlich fad und ständig diese Zugluft hier. Und überhaupt, diese Ungerechtigkeit zermürbt mich. Andere kommen ins Gefängnis, weil sie jemand anderem was klauen, aber ich habe andere beschenkt mit der frohen Botschaft und deswegen sitze ich jetzt hier im Knast. Da versteht noch einer die Welt. Und vielleicht sagt der Paulus dann noch, ja, zumindest bekomme ich auch ein bisschen Trost von Gott. Und dafür bin ich wiederum dankbar. Redet der Paulus so? Überhaupt nicht. So wird der Schorsch reden. Schorsch wird sagen, ja, zumindest habe ich noch Hoffnung, die mir Gott Tag für Tag schenkt. Aber wie antwortet der Paulus auf die Frage, wie geht's dir, Paulus? Und die Antwort möchte ich jetzt mit euch anschauen in Philipper Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Philipper 1, 12 bis 18. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Merkt ihr den Unterschied zwischen der Antwort vom Schorsch und von Paulus? Die Philipper fragen Paulus, wie geht's dir? Und der Paulus antwortet, danke, dem Evangelium geht's gut. Er geht überhaupt nicht auf sich selber ein. Mit anderen Worten sagt er, die Hauptsache in meinem Leben ist, dass die Hauptsache bleibt und die Hauptsache ist, dass das Evangelium läuft. Und genau das passiert und deswegen geht es mir gut. Und das drückt er am Ende von Vers 18 aus, wenn er sagt, Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer in den Text, worüber sich der Paulus denn freut. Das Erste, was wir lesen, er freut sich, weil das Wort Gottes in einer neuen Umgebung verkündigt wird. Weil das Wort Gottes sich in einer neuen Umgebung ausbreitet. Und zwar im kaiserlichen Prätorium, Vers 12 und 13. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So, dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Der Paulus ist angekettet an Soldaten. Vielleicht denkt er sich zuerst, ich kann nicht weg. Aber dann merkt er, aber die können ja auch nicht weg. Und das ist die Chance für einen Evangelisten, oder? Wenn wir draußen auf der Straße Jesus Christus verkündigen, dann laufen immer gleich alle weg. Aber die können nicht weg. Und schaut, diese römischen ehrwürdigen Soldaten, die kamen in der Regel immer in einer 6-Stunden-Schicht. Das heißt, der Paulus hat 6 Stunden Zeit zu evangelisieren, dann kommt der Nächste dran. Er war Tag und Nacht an einem Prätorianer gefesselt. Und es waren ganz wichtige Leute, die er sonst nie erreicht hätte. Ein ganz neues Missionsfeld. Und das alles, was hier geschieht, sagt Paulus, hat sich zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt. Das Wort, das hier steht für Förderung, das bedeutet, das ist ein militärischer Begriff, das bedeutet ein Vorwärtsschreiten. Wenn Soldaten auf ein Gebiet vorwärts schreiten, das sie vorher noch nicht eingenommen haben. Die Soldaten denken, der Paulus ist gefesselt und der Paulus dreht den Spieß um und fesselt die Soldaten mit dem Evangelium. Und ich kann mir das so gut vorstellen, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen rein denken kannst, der Paulus war ja Aktivposten, gell? Kannst du dir vorstellen, mit einem Mann gefesselt zu sein, an einem Mann gefesselt zu sein, der ohne Unterlass betet? Und dann singt er dem Herrn ständig Loblieder und der Soldat ist mit dabei und dann macht er seine stille Zeit und der Soldat ist mit dabei und dann bekommt er wieder Besuch von Leuten aus den Gemeinden und dann machen sie wieder eine Gebetsgemeinschaft und der Soldat ist mit dabei. Und dann schreibt er den Epheserbrief, er schreibt den Kolosserbrief, er schreibt den Philipperbrief und der Soldat ist mit dabei. Kann das ohne Auswirkung bleiben? Schaut mal Philipper 4, Vers 22. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Jetzt sind da Leute aus dem Haus des Kaisers, die grüßen die Gemeinde in Philippi. Und die denken sich, sowas gab es ja noch nie, gell? Und mindestens einer in der Gemeinde in Philippi, der wird geschmunzelt haben. Wer wird das gewesen sein? Der wird sich gedacht haben, ja, so ähnlich war das bei mir auch damals. Ich hatte auch mal so komische Gefangene bei mir im Gefängnis. Wir haben auch nachts um Mitternacht Loblieder gesungen und dann gab es ein Erdbeben. Und es war der Kerkermeister zu Philippi. Und er kam dadurch zum Glauben. Er wird sich gedacht haben, solche Gefangene sind wirklich gefährlich. Paulus, wie geht's dir? Danke, dem Evangelium geht's gut. Und ich sage, Paulus, nein, wie geht's dir denn selber? Du hast ja meine Frage nicht beantwortet. Ich will wissen, wie es dir geht. Und wahrscheinlich würde der Paulus mir sagen, Schorsch, du hast immer noch den gleichen Denkfehler. Du meinst nämlich, das Evangelium ist ein Stück von meinem Leben. Vielleicht 20% oder 30%. Aber es ist umgekehrt. Mein Leben ist ein Stück vom Evangelium. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Sagt Paulus den Ältesten von Ephesus, er spricht von Bedrängnissen, von Not, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das Evangelium ist größer als dein Leben. Und deshalb ist, sagt der Paulus, ist mir Christus und mein Leben, ist mein Leben Christus untergeordnet. Weißt du, sind dir solche Gedanken befremdlich? Ich denke mir manchmal, wenn ich nur die Gedanken von Paulus auf mein Leben anwenden könnte, dann wäre das die Heilung für alle meine Probleme. Der Ludwig Graf von Zinzendorf sagte einmal, um mich habe ich mich ausgekümmert. Und damit sagte er, es geht gar nicht mehr um mich. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, auch seelsorgerlich für jeden von uns. Wir müssen irgendwie heraus aus dem Kreislauf, wo wir uns ständig nur um uns selber drehen. Jesus muss sich nicht um uns drehen, sondern wir müssen uns um Jesus drehen. Und viele Ehepaare meinen, Gott wäre dazu da, dass er ihnen jetzt in seiner Ehe hilft, in ihrer Ehe hilft. Aber das stimmt ja gar nicht. Sondern eure Ehe ist dazu da, dass ihr euch näher zu Gott bringt. Gott muss sich nicht um eure Ehe kreisen, sondern eure Ehe muss um Gott kreisen. Dann wird vieles besser gehen. Bin ich überzeugt davon. So wie sich die Sonne nicht um die Erde dreht, gell? Es war für die Leute im Mittelalter eine Befreiung, als sie erfahren haben, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, nicht die Erde ist der Mittelpunkt, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und dann sitzen wir, so jeder in seinem eigenen Gefängnis, jeder in seiner eigenen Einschränkung und Begrenzung, ob das jetzt die Schule ist, ob das die Arbeit ist, die Krankheit, das Alter, die Angst vor der Kündigung oder die Angst vor Menschen. Und wir drehen uns selbst und sagen, mir geht es nicht so gut. Und der Paulus sitzt im Gefängnis und sagt, danke, dem Evangelium geht es gut. Also vor ein paar Jahren lag mein Papa im Sterben. Und wenn ich dann so am Bett saß und auf meinen Papa runtergeschaut habe, ihm dann wieder was vorgelesen habe. Weißt du, was ich immer am meisten gewünscht habe? Mein größter und herzlichster Wunsch war, dass er jetzt nicht um sich selber dreht, um sein Leiden, sondern dass er angezogen wird von der Anziehungskraft Jesu. Und dass er sich jetzt mitten in seinem Leiden, wo es aufs Sterben zugeht, sich jetzt um Jesus drehen darf. Alles andere ist nebensächlich. Und weißt du, was ich dir und was ich mir am allermeisten wünsche? Dass du dich nicht um dich selber drehst, sondern dass du dich um Jesus drehst. Alles andere ist Nebensache. Vielleicht denkst du mal eine Woche lang über Paulus im Gefängnis nach. Und was das zu bedeuten hat für dein eigenes Leben. Gott ist nicht in erster Linie an deiner Sicherheit interessiert. Das ist vielleicht ein steiler Satz. Gott ist nicht in erster Linie an deiner Sicherheit interessiert, sondern daran, dass du für andere ein Segen wirst. Und dadurch, dass du für andere ein Segen wirst, wirst du selber gesegnet. Zum Beispiel mit Freude. Und deshalb ist der Philipperbrief ein Brief aus dem Knast, der übersprudelt von Freude. Worüber freut sich der Paulus? Erstens, er freut sich, weil Gottes Wort sich in einer neuen Umgebung ausbreitet. Zweitens, er freut sich, weil durch sein Vorbild jetzt auch andere angespornt werden. Vers 14. Und die meisten der Brüder im Herrn, durch meine Fesseln sind sie ermutigt, weil sie es jetzt umso kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Der Paulus sagt, ich habe jetzt draußen umso mehr Nachahmer. Die Geschwister draußen sind ermutigt durch meine Möglichkeiten im Prätorium, in der Kaserne. Und die Gemeindeglieder in Rom, die sagen jetzt nicht, jetzt halt mal lieber die Klappe, sonst kommen wir ja auch noch in den Knast. Nein, sie werden vielmehr ermutigt, weil sie am Zeugnis von Paulus eines merken, nämlich das Evangelium ist nicht ein Teil von unserem Leben, sondern unser Leben ist ein Teil vom Evangelium. Und jetzt wird Christus dann noch mehr verkündigt. Es ist nicht komisch, dass in Ländern, wo Christen verfolgt werden, dass sich dort die Gemeinde stärker ausbreitet, wie in unserem Land, wo Christen nicht verfolgt werden. Die Boden des Evangeliums kannst du einsperren, aber die Botschaft nicht. Und als der Paulus das im Knast so alles mitbekommt, da war er glückselig, gell? Erfüllt mit Freude, trotz seinem eingeschränkten Lebensradius. Weil er sagt, das ist es ja, wofür ich lebe. Gott ist nicht in erster Linie an deiner Sicherheit interessiert und an deiner Bequemlichkeit, sondern daran, dass du für andere ein Segen wirst. Dadurch, dass du für andere ein Segen wirst, wirst du selber gesegnet. Vers 18, Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Worüber freut er sich? Er freut sich, weil Gottes Wort in einer neuen Umgebung sich ausbreitet. Zweitens, er freut sich, weil durch sein Vorbild wieder andere angespornt werden. Und das Dritte, was wir lesen, er freut sich, auch wenn andere ihm übel wollen. Da gibt es Leute in der Gemeinde, die meinen es gar nicht gut mit ihm. Vers 15 und 16. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen aber Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Vers 18. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Hier in den Versen geht es um Neider. Da gibt es Christen in der Gemeinde, die nutzen das aus für sich, dass der Paulus im Gefängnis ist. Und jetzt sagen sie, endlich ist er weg, jetzt können wir uns selber profilieren. Jetzt kann ich auch mal vorne stehen. Und jetzt kommen sie ins Rampenlicht. Und die werden plötzlich ganz eifrig. Aber sie sind nicht getrieben von der Liebe Christi, sondern vom Eigennutz. Die Botschaft stimmt, aber die Motivation ist falsch. Und es geht hier wohlgemerkt um Brüder. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder selber prüfen. Gell? Was steckt eigentlich dahinter, wenn ich von Jesus rede? Zum Beispiel, wenn ich Zeugnis gebe oder wenn ich Kinderstunde mache oder wenn ich im Sommerzeitlager mitarbeite oder sonst irgendwo. Was ist meine eigentliche Motivation? Jeder von uns ist in der Gefahr, sich selber profilieren zu wollen in ganz heiligen Dingen. Und hier ist der Durcheinanderbringer sehr, sehr tückisch. Wenn er es nicht bei unseren Taten schafft, dann schafft er es vielleicht bei unserer Motivation. Und es gibt keinen Ort, der so heilig wäre, dass Satan sich genieren würde, dorthin zu gehen. Die Sünde wurde im Himmel geboren. Und vielleicht kennst du das auch, da gehst du auf die Knie und möchtest beten und konzentrierst dich in deinen Gedanken auf den Herrn Jesus und plötzlich kommen alle möglichen anderen Gedanken. Und dann merkst du, es gibt keinen Ort, auch nicht im stillen Kämmerlein, wo die Versuchung nicht hinkommen könnte. Und so auch hier in Rom mitten unter den Brüdern, die aus guter Gesinnung und aus Liebe das Wort Gottes weitergeben, tun andere das Gleiche aus Selbstsucht. Und hier muss sich jeder Mitarbeiter in der Gemeinde selber auch immer wieder in Frage stellen. Was treibt mich an? Warum will ich mitarbeiten? Wie reagiere ich, wenn ich in der Gemeinde diene und dann plötzlich kein Lob bekomme? Vielleicht müssen wir manchmal so beten wie der König David am Ende vom Psalm 139, wo er sagt, erforsche mich, oh Gott, und prüfe und schau, wie ich es meine. Und zeig mir, ob ich auf bösem Weg bin und leite du mich auf ewigen Weg. Mit anderen Worten, sagt der Herr, reinige meine Motive. Und das haben die Verkündiger hier in Vers 16 nicht getan. Das heißt, diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Das heißt nicht, dass sie etwas über Christus verkündigen, sondern sie verkündigen Christus selbst. Also war ihre Botschaft nicht falsch. Und deswegen regt sich der Paulus auch gar nicht sonderlich auf. Er denkt sich, die sollen ruhig neidisch auf mich sein, da müssen sie sich selber einmal vor Gott verantworten. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt und dass das Evangelium läuft. Und das beruhigt mich manchmal. Christus kann auch falsch motivierte Prediger benutzen. Wenn ich manchmal im Fernsehen so selbsternannte Prediger, Fernsehprediger anschaue, dann denke ich mir manchmal schon, da ist irgendwas faul, gell? Die treten irgendwie so selbstherrlich auf. Vielleicht sind ihre Motive nur hohe Einschaltquoten oder Geld. Und doch werden immer wieder Menschen auch durch ihre Botschaften ermutigt in die richtige Richtung. Was tut es? Jedenfalls wird auf jede Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Merkt ihr, wie der Paulus alles in Verbindung bringt mit Christus? Sein Gefängnis, genauso wie seine Neider. Er bringt alles in Verbindung mit Jesus. Aber nicht das Gefängnis und nicht die übelwollenden Brüder bestimmen sein Leben, sondern Christus bestimmt sein Leben. Und das ist der Punkt bei Paulus und das muss auch der Punkt sein bei uns. Wenn wir alles in unserem Leben in Verbindung bringen könnten, alles, was uns passiert, alles, was dir passieren könnte, ob es die seltsamsten Dinge sind, ob es die schrecklichsten Dinge sind, in der Verbindung mit Christus kommt alles in ein anderes Licht. Und dann schauen die schrecklichsten Dinge auf einmal ganz anders aus. Der Paulus im Gefängnis sagt nicht, jetzt sitze ich fest, leider kann ich jetzt nichts mehr machen. Aber wir reden vielleicht so. Leider sitze ich in bestimmten Umständen fest, jetzt kann ich leider nichts mehr machen. Ich kann nur noch Trübsal blasen und warten, bis Gott die Umstände verändert. Bis ich wieder entlassen werde aus meinem Gefängnis, bis mein Bewegungsradius wieder weiter wird. Und so starren wir vielleicht ständig auf die verschlossenen Türen und merken gar nicht, dass es in unserem Gefängnis auch offene Türen gibt. Der Blickwinkel macht so viel aus. Vielleicht möchtest du in der kommenden Woche einmal bewusst Ausschau halten, ob es in deinem Gefängnis oder trotz deinem Gefängnis nicht Türen gibt, die offen stehen. Und denk mal eine Woche lang über diesen Paulus nach. Überleg dir, was hat das alles mit meinem eigenen Leben zu tun? Die Hauptsache ist, dass das Evangelium läuft. Das erste ist, was wir von Paulus lernen können, freue dich, wenn sich in deiner Umgebung, in einer neuen Umgebung Gottes Wort ausbreitet. Schau mal darauf, als wie nur auf dein Leben und auf deine Einschränkungen. Das zweite, der Paulus freut sich, weil durch sein Vorbild auch andere angespornt werden. Vielleicht sind damals in Rom plötzlich ein paar, die ersten römischen Soldaten haben die Katakomben aufgesucht, sind in den Untergrund gegangen und plötzlich klopfen sie da an die Tür von der Gemeinde. Und die Gemeinde drinnen fragt der Türwächter, wer ist draußen? Und da sagen Prätorianer. Und die denken sich drinnen, oh, machen wir lieber nicht auf. Und sie machen dann doch auf und fragen sich, wie kommt ihr denn zu uns her? Wie habt ihr zu uns gefunden? Und dann sagen diese Prätorianer, ja, wir haben da so einen komischen Gefangenen in Rom. Und dadurch wird die Gemeinde angespornt. Boah, wenn Gott im Gefängnis, in diesem eingeschränkten Radius von Paulus, so wirkt, dass er plötzlich Prätorianer zu uns schickt, sollten wir auch umso mehr Mut haben. Und lest einmal Berichte und Zeugnisse von Christen in verfolgten Gegenden. Ihre Glaubenszeugnisse können uns unwahrscheinlich ermutigen, wo wir noch in der Freiheit sind, ihnen nachzueifern. Manchmal denke ich mir, ich glaube, wenn man vergleichen könnte eine Gemeinde in der Verfolgung und unsere Gemeinde daneben stellen, dann würde man wahrscheinlich vom äußeren Eindruck denken, wir sind die, die stärker verfolgt sind, oder? So wie wir ausschauen. Und das Dritte, der Paulus will sich weiter freuen, auch wenn andere ihm Übles wollen. Schau nicht auf deine Neider, nicht auf deine Widersacher. Wesentlich ist immer der Blickwinkel, worauf richte ich meinen Blick? Was ist in meinem Leben die Hauptsache? Woran mache ich meine Freude fest? Und das möchte uns der Paulus, denke ich, lehren. Das Evangelium ist nicht ein Teil von deinem Leben, sondern dein Leben ist ein Teil vom Evangelium. Das Evangelium ist größer als dein Leben und das eigentliche Leben erwartet uns erst in der Ewigkeit. Amen.